Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Guten Tag, verehrte Menschen, herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens. Wir haben hier noch ein, nicht letztes Mal was zur Nippon Connection, aber wahrscheinlich die letzte Folge, wo ihr noch eine Chance habt, auch tatsächlich euch noch Filme zu sichern und zu sehen, denn ich nehme das hier auf, bei mir ist gerade Montagmorgen 0.12 Uhr. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie noch ein paar Stunden am Sonntag vielleicht und vielleicht noch den Montag, also wenn ihr das ja auch wirklich dann pünktlich hört, euch noch ein paar Filme bei der Nippon Connection online zu sichern und zu sehen. Und zu diesem Zwecke gebe ich euch jetzt noch ein paar Tipps, was ihr vielleicht sehen wollt und nicht sehen wollt. Und weil wir es gerade noch auf Twitter diskutieren, seid doch einfach mal nett zu Menschen und seid nicht herablassend zu irgendwelchen Gruppen, zu denen ihr nicht gehört. Keine Ahnung, ist mir egal, ob es das Dorf nebenan ist oder das nächste Bundesland oder die nächste Stadt. Seid doch einfach mal nicht scheiße. Das wäre ganz cool. Denn das geht mir echt ein bisschen auf den Sack gerade wieder. Also, bäh. Seid einfach nett zu Menschen. Das ist super. Nett sein ist toll. So, und jetzt gucken wir mal, was ich noch gesehen habe. Ich habe noch gesehen Sensei, Would You Sit Beside Me? Von Takahiro Horie. Der hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, nichts, wovon ich gehört hätte. Aber die Hauptdarsteller sind und Hauptdarstellerinnen sind relativ bekannt. Die Hauptrolle spielt Harukuro Kuroki, die vor allem mal bekannt ist als Sprecherin, wahrscheinlich bei den meisten Wolf Children Mirai, The Boy and the Beast, aber sie hat eben auch in A Bride for Whip Van Winkle mitgespielt, Hannah und Alice, also Long Excuse, und auch in dem diesjährigen Preisgewinner, ich habe gerade vergessen, welchen Preis, sie Asadas, war sie auch dabei. Und ich habe sie auch später heute noch in einem Film gesehen, und zwar war das Hoshinoko heißt da im Original, Child of the Stars. Da wird sie uns dann heute nochmal begegnen. Außerdem Tasuku Emoto, der vielleicht bekannt ist aus Air Doll oder Story of Yunosuke und der auch im nächsten Shin Kamen Rider mitspielt. Er war auch übrigens in Red, den ihr vielleicht noch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gesehen habt auf der Nippon Connection. Außerdem Daichi Kaneko, der in so Sachen wie It's a Summer Film dabei war und noch so ein paar, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, ich zumindest nicht. Und wir haben noch Nao, die unter anderem dabei war im sehr netten Mio's Cookbook, den ich vor einiger Zeit bei diesem anderen Japanese Film Festival online, heißt das, glaube ich, gesehen habe und auch sehr gut da war. Jedenfalls habe ich von diesem Film öfter mal den Trailer gesehen und ich dachte mir, es sieht alles so ein bisschen gewöhnlich aus, so ein bisschen normal und wieder so eine Geschichte über Betrug in einer Beziehung und das ist alles nicht so geil. Aber ich habe ihn gesehen trotzdem und fand ihn jetzt extrem unterhaltsam, extrem super. Und zwar geht es darum, dass eine Manga-Zeichnerin und ihr im Moment Assistent eben noch an einem Manga arbeiten und ihr Assistent ist auch gleichzeitig ihr Ehemann und der hat aber nun eine Affäre mit der Redakteurin, die gleich zu Anfang bei denen zu Hause reinschaut. Und ja, ihre Mutter bricht sich, glaube ich, ein Bein oder so, jedenfalls verletzt sie sich bei einem kleinen Unfall und dann müssen sie halt, gehen sie erstmal zu ihr eine Weile und sie müssen auch irgendwie den nächsten Manga planen und sie will dann auch oder sie wird gedrängt, Fahrstunden zu nehmen, um dann irgendwie doch mal selber Auto fahren zu können, denn das ist ja sehr wichtig, dass man das kann. Und sie fängt dann an. In der Fahrschule hat sie halt so einen relativ niedlichen Fahrlehrer und Dann fängt sie eben an, über diese ganze Geschichte inklusive dessen, dass sie anscheinend gesehen hat, dass die eine Affäre haben. Sie hat sie anscheinend erwischt, zumindest ist es in ihrem Manga so. Und dass sie jetzt eine Affäre mit dem Fahrschullehrer anfängt. Und das läuft dann erstmal so ab, dass sie quasi am Tag in die Fahrschule geht und in der Nacht eben an diesem Manga arbeitet. Und während sie in der Fahrschule ist, am nächsten Tag ist dann der Herr des Hauses dann zu Haus und liest diesen Manga voller Qualen und Ängsten. Und das ist erstens ganz interessant erzählt, dadurch, dass wir immer dieses Versetzte haben. Also es geht auch nicht den ganzen Film so, dass sie dann zur Fahrschule geht und so weiter, sondern da passieren noch andere Sachen. Aber es ist immer so ein bisschen zeitversetzt, dass er eben von Geschehnissen vorher erfährt, indem er diesen Manga liest. Und er sich natürlich auch nie sicher sein kann, ob das auch tatsächlich so passiert ist oder nicht, weil es ja auch genauso eine Fantasie sein könnte, die sie da jetzt zu Papier bringt und die realen Ereignisse, die sie nur inspiriert haben. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr, also einerseits witziger, aber eben auch sehr, sehr garstiger Rachefilm, denn natürlich macht sie das, um ihren Mann in den Wahnsinn zu treiben. Und ja, das ist sehr amüsant. Zwischendurch dachte ich schon, der nimmt jetzt so ein bisschen die Kitschroute, aber nee, das vermeidet er relativ gut und nee, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich war sehr überrascht. Also soweit vielleicht nicht der beste Film der Nippon Connection, aber für mich der überraschendste, denn wie gesagt, von dem, was ich vorher sah, sah der sehr langweilig aus und ja, wie gesagt, war dann furchtbar unterhaltsam. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Den ich etwas weniger empfehlen würde, ist What She Likes von Shogo Kusano, den man kennen könnte. Na, er nicht, der hat noch nicht viel gemacht. Die Hauptrollen spielen Fuji Kamio, der schon relativ viel gemacht hat, was mir jetzt als erstes ins Auge springt, sind diese High-and-Low-Filme, die aber auch niemand gesehen hat, die aber auf dem japanischen Netflix mit englischen Untertiteln sind. Das heißt, wenn man die sehen möchte, kann man da mit einem ja, ein bisschen Trickserei kann man die schauen und ich glaube, es sind ganz gute so Gang-Prügelfilme, ganz cool. Die weibliche Hauptrolle spielt Anna Yamada, die neulich in so einem Amazon-Film Homestay war und den Rest von ihren Sachen kenne ich jetzt auch nicht so ganz. Also die hat auch schon ein bisschen was gemacht und ja, dann sind da noch ein paar, das sind die beiden wichtigen Figuren und zwar geht es um einen Highschool-Schüler, der eben schwul ist und eine Affäre mit einem erwachsenen Mann hat, der aber verheiratet ist und ein Kind hat. Und er ist halt auch noch nicht, er hat sich noch nicht geoutet und ist auch in so einer jungen Clique, die sehr halt jungenhaft ist, wo es die ganze Zeit nur um Mädchen und Sex geht und so weiter. Sein bester Freund kommt jeden Tag in die Schule und greift ihm erstmal ans Glied, denn das macht man so unter Jungen. Und irgendwann trifft er eben ein Mädchen, das auf Boys Love steht und ja, sie verliebt sich dann in ihn, halt ohne zu wissen, dass er eigentlich auf Männer steht und er lässt sich ein bisschen darauf ein, weil er eigentlich gerne in Häkchen normal sein möchte. Also in, ne, so wie die Gesellschaft das für ihn eigentlich vorsieht, was er aber nicht ist. Und natürlich führt das zu ganz großen Katastrophen und nimmt eigentlich alle Klischees mit. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Originelles. Das ist auch alles sehr didaktisch. Das erklärt viel, wie man sich vielleicht Homosexuellen gegenüber verhalten sollte oder nicht verhalten sollte. Das nimmt viel Ignoranz von den umstehenden Leuten mit. Also irgendwann gibt es so eine Szene, wo die Mitschüler dann befragt werden zu ihrer Meinung zur Homosexualität und die das sehr offensichtlich eben nur aus Medien kennen. Und auch eben diese Verbindung zu dem Mädchen, dass das eigentlich nur aus ihren sagen wir mal, überhöhten Boys-Love-Comics kennt, Ja, da ist das eben alles dran gekoppelt, aber ja, gibt es dann viele Leute, die sich darüber empören, dass das sehr stereotyp, belehrend und klischeehaft ist. Aber der Film ist halt ganz offensichtlich für ein recht junges Publikum, das eben genau wie dieser Schüler in dem Film davon keine Ahnung haben und dem man irgendwie was Gutes mitgeben möchte. Und ich denke, genau das macht er eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Wie gesagt, das ist jetzt alles vielleicht nicht super realistisch und sehr stereotyp, aber für den Zweck, für den er gemacht wurde, ist halt, glaube ich, macht das, glaube ich, alles ziemlich gut. Es ist sehr berührend, es ist sehr schön. Wie gesagt, alles halt eher für Teenager. Und wenn man damit klarkommt, dann kriegt man da, glaube ich, einen guten Film zu einem vernünftigen Thema mit einer relativ okayen Umsetzung, würde ich sagen. Aber ja, vielleicht nicht der großartigste Film, aber wie gesagt, für so ein Teenager-Publikum, finde ich, macht er das alles ziemlich gut. Ein besserer Film, oder zumindest sagen wir interessanterer Film, ist Ring Wandering von Masakazu Kaneko, der noch nicht viel gemacht hat. Der hat sonst auch nur irgendwie einen Film namens The Albino Trees gemacht, den von ich auch noch nie gehört habe. Und ich glaube, er wird auch nicht der große nächste Regiestar, aber ja, er hier spielt noch mit Sho Kasamatsu, den man vielleicht kennt aus Rurouni Kenshin The Final oder auch aus dem The Masked Award, der auch bei diesem Japanese Film Festival lief. Oh, und er war in dieser Netflix-Serie Followers, die ich nicht gesehen habe. Da haben wir Junko Abe, die man vielleicht kennt aus Still the Water, Tokyo Vampire Hotel oder Blood of Wolves. Und wir haben noch irgendwie Ken Yasuda, den man aus diversen Ghibli-Filmen kennt oder The Fable oder Hentai Kamen, ganz bekanntes Gesicht. Reiko Kataoka, die war in einem Film namens Hush, der ach, ja, der als einer der besten japanischen Filme der letzten 20 Jahre gilt. Aber sie war auch in Red und Intolerance. Letzterer lief jetzt auf der Nippon Connection. Sie war auch in Gonin 2 und The Promised Land, der letztes Jahr lief. Also hat man vielleicht auch gesehen. Also ein recht prominenter Cast. Und der Film ist insofern interessant, als dass eben ein Mann durch die Gegend zieht auf der Suche nach Inspiration für seinen Manga, wo er irgendwie was über den ausgestorbenen japanischen Wolf machen möchte. Und irgendwie kriegt das nicht richtig hin, den Wolf zu zeichnen. Und er trifft einen Jungen mit einer Kamera und der Junge sagt ihm, ah, komm, irgendwann zeige ich dir einen Wolf. Und irgendwie verschwindet er dann und dann sehen wir unseren Manga-Zeichner, der eigentlich hauptberuflich Bauarbeiter ist, die heben gerade irgendwie ein Loch in Tokio aus. Und ja, da findet er halt irgendwie so ein Schädel, der eventuell zu einem japanischen Wolf gehört. Und da will er da halt irgendwie nachts noch, Mensch, vielleicht findet er ja noch was. Und er findet eine junge Frau, die er erschreckt, sie fällt darauf hin, sie verletzt sich am Fuß, er trägt sie nach Hause und irgendwie macht er eine ganz überraschende Zeitreise. Und dabei will ich es jetzt erstmal handlungsmäßig, glaube ich, belassen. Der Film ist insofern ganz interessant, als dass er eben diese Gegenwartsebene hat, er hat diese Vergangenheitsebene, er hat noch die Ebene seiner Manga-Erzählung, die noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht. Und das verbindet eben alles irgendwie Geschichte, Erinnerungen und so weiter auf eine sehr vage Art und Weise. Also der Film ist alles andere als eindeutig und klar. Der Film ist sehr merkwürdig strukturiert. Es ist alles sehr kurios, aber es läuft die meiste Zeit so schön vor sich hin. Also wirklich nett. Und dann wird's zwischendurch plötzlich sehr, sehr gut. Und dann ist es plötzlich irgendwann auch wieder vorbei. Also der hat so seine paar Höhepunkte. Und ansonsten ist er so ein bisschen vages, träumerisches Plätscherding. Was ich persönlich sehr schön fand. Vielleicht halt auch wieder nicht der beste Film der Nippon Connection, aber auf jeden Fall einer der interessanteren. Vor allem, wenn man halt so ein bisschen, künstlerischer mag. Das ist dann, glaube ich, ganz cool. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls man da noch irgendwie ein bisschen Bock drauf hat. Aber wie gesagt, also wo jetzt der, wie hieß er, der Joe oder Giri-Film, They Say Never, Nothing Stays the Same, der ja von der Machart her ähnlich langsam und träumerisch war, aber viel, viel eindeutiger mit seinen Themen umging, als das hier jetzt der Fall war. Ja, also je nachdem, wo die Präferenzen liegen, durchaus eine Empfehlung wert. Auch ganz interessant, aber vielleicht auch nicht. Na, ich müsste den fast noch mal gucken, den nächsten Film. Child of the Stars von Tatsushi Omori, der übrigens der Bruder von Nao Omori ist, der ja Ichi in Ichi the Killer gespielt hat. Aber dieser hier ist Regisseur und der hat so ein paar Filme gemacht, die aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt sind. Das bekannteste ist vermutlich Mother von 2020. Und den habe ich aber auch noch nicht gesehen, soll aber sehr gut sein, was man so hört. Und dieser Film hat eine absolute Top-Besetzung. Nur mal so die wichtigsten Rollen. Wir haben Mana Ashida, die man kennt aus Pacific Rim oder Confessions. Wir haben Masatoshi Nagase, der uns schon 7000 Mal bei Nippon Connection jetzt untergekommen ist, erzähle ich nichts weiter zu. Wir haben Tomo Yohara da, die wir kennen aus Das Mädchen, das durch die Zeit sprang oder My Blood and Bones in the Flowing Galaxy oder diversen anderen Obayashi-Filmen. Wir haben Masaki Okada, den man kennt aus Drive My Car oder Confessions oder JoJo's Bizarre Adventure, dem neuen Cube-Film. Wir haben oh, so ungefähr belassen was dabei, aber auf jeden Fall die, der ist gut besetzt. Da sind noch ein paar andere hier, die Dingens aus dem ersten Film. Die ist auch wieder da. Ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen. Ihr wisst schon, die von dem Sensei, Would You Sit Beside Me oder wie er hieß. Egal. Dieser Film ist sehr kurios. Er dreht sich um ein Mädchen, die einerseits eben ganz normal zur Schule geht und andererseits in einer Familie aufwächst, die einer Sekte angehört. Und diese Sekte, die machen so ganz komische Sachen. Zum Beispiel trinken sie immer nur Venuswasser und träufeln sich dieses Venuswasser auch auf ein Handtuch, das es auf ihrem Kopf liegt, damit sie zum Beispiel nicht krank werden und großen Scheiß. Also komischer Homöopathie-Sektenscheiß. Jedenfalls sehr kurios, sieht auch für alle aus wie die derbste Freak-Familie. Und jetzt ist sie eben quasi dazwischen gefangen, ja, zwischen ihrer Familie, die sie halt doch irgendwie liebt, und eben einem normalen Leben. Ihre Schwester haut relativ früh ab und ja, dann könnte man meinen, vielleicht macht sie das ja auch so. Und das Merkwürdige an dem Film ist, also was mich erst total verwirrt hat, was ich jetzt total plausibel finde, ist, dass der Film sich nicht entscheidet, ob das jetzt alles gut ist oder nicht oder was sie tun sollte, sondern der Film ist komplett offen. Er zeigt einfach, wie sie lebt und was sie für Probleme hat in diesem Widerspruch zu leben, dass sie einerseits ihre Familie mag und andererseits weiß, dass ihre Familie komplett Gaga ist und dass sie vielleicht da raus sollte, könnte, wollte, was auch immer. Und das bleibt halt auch den ganzen Film über komplett offen, so dass ich mir erstmal dachte, so was will mir dieser Film überhaupt sagen? Aber ich glaube, genau das will er mir sagen, dass das eben, wenn man in dieser Situation steckt, nicht klar ist oder nicht so einfach ist, wenn man da als Außenstehender drauf guckt, sagt man auch ganz klar, die Eltern sind komplett wahnsinnig, Kind, du musst da weg. Aber wenn man halt da mittendrin steckt und mit dem aufgewachsen ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Und man sieht eben auch, dass die Eltern eigentlich ganz tolle Menschen sind. Und insofern, ja, also die bemühen sich halt, ihrem Kind alles zu bieten, was es irgendwie braucht oder gut zu ihr zu sein. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, genau das Problem, was dieser Film zeigen will, was aber dann, glaube ich, auch nicht nur mich verwirrt dastehen lässt, wenn man sich den erstmal so anschaut. Also wirklich, ich müsste ihn eigentlich nochmal gucken. Jetzt so mit diesem Gedanken daran zu gehen und dann, weiß nicht, müsste man sehen, aber hat mich jetzt nicht wahnsinnig begeistert, ist halt so ein Film, der mich erstmal verwirrt hat. Also wie gesagt, so schauspielerisch alles cool, ganz okay gemacht, das ist erstmal alles nicht verkehrt, aber es haut einen auch erstmal nicht um, sondern wir verwirrt erstmal nur. Und ja, wäre jetzt nicht meine Nummer 1 auf der Liste, aber wer sonst schon alles gesehen hat, kann vielleicht einen Blick riskieren. Aber vielleicht interessanter, One Day You Will Reach the Sea von Ryutaro Nakagawa, den man vielleicht kennt von so Sachen wie Summer Blooms und Mew on the Shore. Zumindest Summer Blooms habe ich gesehen und Summer Blooms ist grandios, gefällt mir auch noch deutlich besser. Als ach ja, hier in Kamata Prelude hat er wohl auch ein Segment gemacht. Also glaube ich ein Regisseur, den man im Auge behalten sollte. Und der hat jetzt hier einen Film gemacht über zwei junge Frauen, die sich an der Uni kennenlernen und beste Freunde werden, also beste Freundinnen werden. Und so, es deutet sich auch mal so ein bisschen an, dass da mehr laufen könnte. Und der Film macht relativ viele wilde Zeitsprünge, ist relativ merkwürdig inkonsequent konstruiert. Wir haben dann zwischendurch Animationsszenen mit reingeworfen, die ich sehr schön und sehr bewegend finde, aber die jetzt halt stilistisch einen totalen Bruch darstellen. Also ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist egal. Der Film ist ein bisschen wild zusammengebaut, sagen wir es mal so. Auch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ist ein bisschen sprunghaft und wild, aber mich hat's jetzt nicht gestört, ich war aber auch relativ müde, als ich den gesehen habe. War vielleicht nicht die beste Idee, denn er ist auch relativ langsam und lässt sich viel Zeit, was aber, glaube ich, prinzipiell, wenn man wach und aufnahmefähig ist, eine Stärke ist. Aber worum geht es? Also wirklich diese beiden Frauen, die haben verschiedene Abschnitte, die wir hier präsentiert bekommen und irgendwann stellen wir fest, dass eine von beiden weg ist und die andere, wir wissen noch gar nicht so genau, was passiert ist, aber prinzipiell wird dann relativ zügig klar, sie ist eben in der Fukushima-Katastrophe verschwunden, ne, sie wurde nie wieder gefunden. Und ja, wir sehen dann eben diese Geschichte von ihrer Freundin, wir haben verschiedene Rückblenden und so weiter und der Film versucht halt irgendwie aufzuarbeiten, wie man eben mit diesem Verlust umgeht, wie man das vielleicht auch verarbeitet, ob man da vielleicht auch irgendwann ein bisschen drüber hinwegkommt oder wie das halt langfristig sich auf einen auswirkt. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, schön gefilmt, schön gespielt und wie gesagt, ich müsste den, glaube ich, vielleicht auch nochmal so richtig wach sehen. Aber auf jeden Fall sehr bewegend, sehr gut. Wir kriegen auch zwischendurch so Interviewsequenzen, wo ich fast meinen möchte, dass das echte Interviews sind mit Leuten aus Fukushima, die eben Leute, Angehörige verloren haben. Und ja, der ist ein bisschen wild inszeniert, aber das wäre auch vielleicht die einzige Schwäche, die ich dem zusprechen würde. Ein sehr guter, sehr interessanter Film. Vielleicht nicht der beste von Nakagawa, aber ja. Kommen wir noch zu einem letzten. Target von Shinji Nishijima ist eine Dokumentation und die ist ein bisschen inhaltlich ist sie sehr, sehr wichtig. Inszenatorisch kann man da vielleicht ein bisschen meckern. Es wird quasi alles über Texteinblendungen und Menschen, die reden, erzählt. Es gibt irgendwie keinen, der das kommentiert oder es sind einfach so Szenen aneinander gebaut und mit zwischendurch Texterklärung. Und zwar geht es darum, dass ein Journalist 1991 für die Asahi Shimbun über die Trostfrauen in Korea schrieb. Also für alle, die den Begriff nie gehört haben, quasi Zwangsprostituierte im Zweiten Weltkrieg. Und das wird ja von der japanischen Regierung meines Wissens bis heute geleugnet. Da gibt's ganz wilde Anschuldigungen von allen Seiten. Es ist ein ganz, ganz heikles Thema. Eigentlich sollte niemand dran zweifeln, dass das geschehen ist. Ich habe auch schon von koreanischer Seite gehört, dass die irgendwie sehr mit den Frauen, die irgendwie ja quasi Entschuldigungsgelder angenommen haben, da aber auch sehr irgendwie streng umgehen. Es ist alles ein sehr, sehr großes, kompliziertes Thema und ich kenne mich da nicht gut aus, aber man muss wohl annehmen, dass Frauen zur Prostitution gezwungen wurden. Und hier in diesem Film sehen wir ein paar dieser Frauen, die ganz, ganz schreckliche Geschichten erzählen, so von wegen, Mädchen, also Teenager-Mädchen, so ich sag mal so, ab 11 Jahren war es, glaube ich, wurden da eben einkassiert, mussten am Tag so 40, 50 Männer beglücken und wenn sie nicht gespurt haben, wurden sie halt irgendwie abgeschlachtet. Das ist das, was hier halt die Opfer so erzählen. Und dieser Journalist hat eben darüber geschrieben und wurde anschließend sehr öffentlich von anderen Journalisten und Politikern und so weiter angegriffen. Er hat Morddrohungen für seine Tochter bekommen. Und er hat seinen Job verloren, er hat seinen zweiten Job, er war noch Uni-Dozent, hat er verloren mittlerweile. Also die Uni hat ihn dann versetzt zur Partner-Uni nach Korea, wo ihn natürlich alle lieben. Und es ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, eben wie also Familie zerrissen, Job verloren und so weiter. Und dieser Film folgt jetzt eben diesem Mann, der dann versucht, rechtlich Schritte einzuleiten, wegen, ich habe gerade vergessen, mir fehlt das Wort, aber wegen, weil ihm da angeblich vorgeworfen, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er eben diesen Artikel sich ausgedacht hat, dass er falsche Dinge berichtet und so weiter. Und da versucht er es rechtlich gegen vorzugehen, was sehr, sehr deprimierend ist. Also dieser ganze Film ist furchtbar deprimierend. Ja, furchtbar wichtiges Thema. Furchtbar wichtiger Einblick in dieses ganze Konstrukt, dass ja selbst die Politik, also da haben wir ein paar Reden von Abe, der da sehr sehr gegen vorgeht und der wollte ja sowieso gern die Meinung, die Pressefreiheit limitieren und er hat's getan, wollte auch ja gerne Schulbücher ein bisschen andere in Umlauf bringen und so weiter. Also da kriegt man hier nochmal einen ganz guten Einblick, was da so alles abgeht und wie eben diese Lage ist, wenn man versucht, sich da rechtlich zu schützen, was nehmen wir es vorweg, nicht gut läuft. Und insofern, wer sich damit befassen will, ist hier gut bedient. Vielleicht ist jetzt von der Machart her nichts Spektakuläres, also es verfolgt einfach die Geschehnisse. Es gibt relativ viel zwangsläufig Wiederholung. Ne, denn es kommt einfach immer und immer und immer wieder die gleiche Scheiße. Insofern nicht filmisch das große Meisterwerk, aber inhaltlich eben wichtig und gut. Und insofern würde ich den durchaus empfehlen. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal zum Ende. Ich guck mal, ob ich morgen vielleicht noch einschaue oder so. Aber prinzipiell sind wir mit unseren Kurzrezensionen fertig. Ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Programm. Das, was ich von dem gesehen habe, was nicht online verfügbar war, war ja auch ganz hervorragend. Ich würde auch nochmal empfehlen, den Mole-Song zu schauen. Den habe ich jetzt halt nicht nochmal gesehen. Den hatte ich damals im Kino schon geguckt. Vielleicht gucke ich mir den morgen noch an, mal schauen. Aber prinzipiell alles ein gutes, schönes Programm und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden noch ein paar größere, detailliertere Besprechungen zu einzelnen Filmen machen. Und ansonsten gucken wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht, ob es dann vielleicht auch wieder ein Online-Programm gibt, was mich sehr freuen würde. Und in diesem Sinne erstmal tschüss.